Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Das hat der große englische Dichter William Shakespeare mal gesagt. Und vielleicht gibt's da auch Parallelen zu unserem heutigen Leben, etwa wenn man in die Hörsäle, Büros oder Wohnzimmer im Land schaut. Jemand, der auf den Bühnen des Landes zu Hause ist, ist Cornelia Lehner. Sie war Festivalleiterin des Shakespeare Theater Festivals und leitet den Kepler Salon. Wie sie zu diesem Job gekommen ist, warum Wissenschaft und Kunst eigentlich ganz gut zusammenpassen und warum sie ausgerechnet das Gekrächze von Krähen mit dem Campus verbindet, das erzählt sie uns heute. Mein Name ist Christoph Kienast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist wieder der Podcast Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen. Seit fast 60 Jahren gestaltet die Johannes Kepler Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere 10.000 Absolventinnen und Absolventen haben auf 4 Fakultäten von Technik über Natur- und Sozialwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir sie vor den Vorhang.
Wir reden über Erfolge, Herausforderungen, legendäre Mensafeste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist die Kulturmanagerin Cornelia Lehner. Hallo Cornelia.
Hallo.
Wir sitzen jetzt gerade im Hörsaal 1. Draußen dämmert's, ein paar Studierende gehen aus der Bibliothek Richtung Straßenbahn. Ein paar Enten sammeln sich am Uniteich, die suchen sich gerade einen Platz zum Schlafen. Mich erinnern diese Szenen immer so ganz stark an meine eigene Studienzeit. Wie ist das bei dir, Cornelia?
Ja, durchaus recht ähnlich. Es ist für mich ein bestimmter Klang, du hast das einleitend schon gesagt. Es ist, wenn ich irgendwo auf der Welt irgendwo unterwegs bin und ich höre das Ruf oder Krächzen von Rabenvögeln, denke ich sofort an die JKU und an meine Zeit hier.
Warum Raben?
Das kann ich nicht beantworten. Wie man Gerüche mit bestimmten Menschen, Orten, Situationen verbindet, so assoziiere ich, wenn ich irgendwo bin, beamt mich das zurück auf den Campus in das Jahr 2000 circa.
Wir sitzen gerade im Hörsaal 1. Welche Rolle hat dieser Hörsaal in deiner Studienzeit gespielt?
Eine durchaus interessante, insofern als ich ja zunächst Sozialwirtschaft studiert hatte und da auch an Lehrveranstaltungen aus der Volkswirtschaftslehre nicht vorbeigekommen bin. Und da gab's einen ersten Anlauf und einen zweiten Anlauf und beim dritten Anlauf diese gleiche Klausur nochmal dann auch positiv abzuschließen, war eine Frage dabei und ich weiß noch, es war eine Multiple-Choice-Klausur. Und ich habe mich verwundert, warum es diese Antwortmöglichkeiten eigentlich gab und habe dann gewagt, einen Tutor, der sehr strengen Schrittes durch die Reihen geschritten ist. Also ich weiß noch, jede zweite Reihe frei und dann zwei Plätze dazwischen und gerade halt nicht die Schultasche dazwischen sozusagen, die es ja nicht gab. Und ich habe dann gewagt, die Hand zu heben und zu sagen, also was hat eigentlich diese Mittelwertberechnung mit diesem einen Aspekt zu tun? Und er hat nur darauf gesagt, ja nix. Und ich wusste, okay, keine der Fragen ist sozusagen die richtige. Und das hat mir dann die Klausurnote gerettet.
Diese und eine. Den vierten Antritt erspart.
Ja, genau, genau.
Vielen Dank
ja.
an den Tutor an dieser Stelle.
Genau.
Vielleicht hört er zu.
Namen unbekannt, aber genau. Also das ist, wie ich hier hereinkam und gesehen habe, ein neues Möbliar und doch ein paar Jahrzehnte vergangen seither. Und aber dieser Moment und dieser Erfolg dann letztendlich und diese Maßen, wie man sagt auf Oberösterreichisch, trotz des enormen Lernaufwands natürlich, den ich investiert hatte. Aber es war halt einfach nicht mein Fach.
Wenn du heute an die Uni kommst, was hat sie verändert?
Die Uni ist sehr modern geworden und dennoch hat sie an ihren Häusern, an manchen Häusern noch die Patina der Zeit. Und das ist so eine Mischung aus, so war es damals, so TNF, Kepler-Trakt, Hörsaaltrakt. Und dann hast du aber gleichzeitig davor den Beachvolleyballplatz und das Teichwerk. Also alles Dinge, die man sich vor 20 Jahren gewünscht hätte oder die ich mir gewünscht hätte. Wir haben halt dann irgendwie so Yogamatten oder Decken mitgehabt und saßen in der Wiese. Aber jetzt ist es wirklich ein Ort, wo ich mir aussuchen kann, wo möchte ich gern was essen oder was trinken. Und wo möchte ich verweilen? Also hat sich sehr modernisiert und hat einen internationalen Status auch erlangt. Also das Flair wird ja auch vermittelt mittlerweile. Also es hat nicht mehr so diese provinzielle Universität, sondern es ist ein internationaler Campus geworden. Ich finde, das spürt man auch, wenn man über die Wege geht und die Gebäude sieht und die Menschen.
Du bist aus Villaring, also praktischer Linzerin. Entschuldigung, Villaringer, nicht best gemeint. Warst du damals Linzerin oder Pendlerin?
Ich war in Linz lebende Villaringerin. Also ich bin wohl dort aufgewachsen, aber meine Sozialisation hat eigentlich ausschließlich in Linz stattgefunden. Und ich habe ja zum Studium eine kleine Vorgeschichte. Insofern, als ich nach der Matura an der Kunstgewerbeschule zuerst 4 Jahre in einer großen Werbeagentur für Großkundenbetreuung verantwortlich war und dann erst zu studieren begonnen habe. Das heißt, ich hatte einen sehr gut dotierten Job. Ich hatte eine schöne Altbauwohnung, einen Dienstwagen. Ich hatte ein sehr gut gesätteltes Leben trotz der jungen Jahre und habe dann erst zu studieren begonnen. Das heißt, ich habe in Linz gelebt und bin dann mit dem Fahrrad auf die Uni gependelt, unter Anführungszeichen. Genau.
Du hast jetzt schon ein bisschen über deine erste berufliche Laufbahn quasi gesprochen. In deiner jetzigen beruflichen Laufbahn leitest du seit Ende letzten Jahres den Kepler-Salon, der heuer sein 15-jähriges Bestehen feiert. Im Herzen von Linz, im Wohnhaus von Johannes Kepler, finden jährlich rund 100 Veranstaltungen statt, die Wissen vermitteln und in die Gesellschaft bringen wollen. Wie bist du dazu gekommen?
Wie bin ich dazu gekommen? Ich denke mir, es ist eine Kombination aus all dem, was ich in meiner Tasche, in meinem Gepäck mitbringe aus den letzten 25 Jahren der Berufstätigkeit. Es ist einerseits der Blick aus dem Marketing heraus, wie spreche ich eine Zielgruppe an, wie spreche ich verschiedene Zielgruppen an, wie erreiche ich Leute, was braucht jemand, was für andere anders benötigt. Also wie bringe ich etwas, ein Ding, ein Produkt, eine Marke, eine Sache in die Sichtbarkeit. Das ist das eine. Das andere ist dann das wissenschaftliche Arbeiten, das Forschen, das Lehren. Ich habe hier an der Uni sehr viele Forschungsarbeiten begleitet, habe auch Lehrveranstaltungen selber gestaltet, war Lektorin hier. Also mir ist die Uni seit dem Jahr 2001 eine Begleiterin und es gab immer wieder Momente des Andockens hier und des hier Tätigwerdens. Das heißt, das hat eigentlich ist nie abgerissen. Also es war nach dem Studium, war dann eine kurze Pause, war ich Uni-Assistentin an der Kunstuniversität in Linz und habe dann auch noch ein Doktorat hier begonnen an der Johannes Kepler Universität und eben war dann Lektorin im Bachelorstudium der Kulturwissenschaften. Und so über die Jahre haben sich immer wieder verschiedenste Tätigkeiten ergeben und war dann auch immer wieder Gast im Kepler-Salon und kannte Norbert Travöger, der dann in Abstimmung mit dem Rektor und mit der Johannes Kepler-Universität mich zur neuen künstlerischen Leitung bestellt hat. Wie ich zum Kepler-Salon gekommen bin, ist auch der Hintergrund der, nämlich meine Auseinandersetzung mit der Kulturvermittlung oder mit Vermittlung von Kunst und Kultur, die mich eigentlich ja seit Anfang auch des Studiums, weil ich ja parallel dazu auch dann gearbeitet habe, ich habe eben auch von dieser Positionierung in der Werbebranche dann ein Selbsterhalterstipendium, habe das komplett reduziert und stelle für mich da immer so den Satz von Norbert Elias davor, jedes Nein zu etwas ist ein Ja zu ganz vielen anderen Dingen. Und dieses Nein zu einem gut dotierten Job, zu Karriere, zu Prestige, gegen ein Ja zu Forschung, zu studieren, ich will was lernen, ich will einen Weg gehen, der mich interessiert. Und entgegen aller Ratschläge, dass es nicht gut wäre, sich aus der Wirtschaft sozusagen zurückzuziehen und hier ein Soziologiestudium oder Sozialwirtschaftsstudium zu machen. Also es war eine lebensbejahende Entscheidung und eben diese Vermittlung, sprich dieses Zugänglichmachen von Wissen, diese Partizipation, dieser Fokus auf Teilhabe, denk mir, das hat mich ausgezeichnet, warum mich die Johannes Kepler Universität als neue künstlerische Leiterin für dieses Format, wo es eben genau um die Vermittlung oder Verbindung von Wissenschaft und Gesellschaft geht und welche Zielgruppen brauchen was. Also die Formate im Salon sind sehr vielfältig.
Du hast ja einen wahnsinnig reichen Erfahrungsschatz in der Kulturvermittlung, aber auch in der Wissenschaft. Die JKU ist quasi eine Lebensbegleiterin von dir, kann man so sagen. Was ist denn jetzt konkret deine Vision für den Kepler-Salon?
Meine Vision für den Kepler-Salon ist, dass es ein Ort ist, an dem Menschen einerseits zusammenkommen als Gemeinschaft, wo wir als Gemeinschaft stattfinden können und uns anhand gesellschaftlicher, kultureller, politischer Themen miteinander auseinandersetzen, miteinander uns verhandeln, die Themen verhandeln und wo auch durchaus kontroversielle Abende, es sind meistens Montagabende, an denen wir hier Programm gestalten, wo es auch zu Diskussionen kommen kann, wo die Meinung des anderen respektiert wird, wo es keine Tabus gibt, im Prinzip von, das ist, möge nicht gesagt werden oder das will man nicht hören oder so. Und was mir auch wichtig ist, und da möchte ich dahingehend als Vision den Kepler-Salon etwas erweitern, junges Publikum anzusprechen, junge Gäste und dort auch politische Bildung anzubieten. Weil wenn es gelingt, dass wir junge Menschen für etwas begeistern, diese Leidenschaft in ihnen wecken, dann werden sie mündige, an der Demokratie teilhabende Leute, die sich auch ihre Meinung sagen trauen und die für was einstehen und hier den gesellschaftlichen Prozess und Wandel mitgestalten.
Ich stelle mir das spannend vor, extrem komplexe Inhalte wie Wissenschaft jemandem einer Generation zu erklären, die an Instagram, Reels und YouTube Kurzvideos gewöhnt ist. Wo fängt man da an?
Was ich spannend finde ist, und das ist, denke ich, die letzten Monate sehr gut gelungen, dieses Zusammenbringen mehrerer Positionen. Also du hast auf der einen Seite die Wissenschaftlerin, den Wissenschaftler, der sich im universitären wissenschaftlichen Feld bewegen kann, aber auch die Inhalte transportieren und herunterbrechen kann. Und dem oder der stelle ich eine fragende Person, sprich eine Gastgeberin, einen Gastgeber gegenüber, der durchaus auch einmal mit einem Beginners-Mind Fragen stellt und das herunterbricht auf, erklär's mir, als wäre ich ein Kind. Ja? Und gleichzeitig aber auch, wenn Fragen aus dem Publikum kommen, ist es auf einer wissenschaftlichen Ebene oder auf einem Niveau, wo ich sage, da kann sich wirklich jeder aus diesen Fragen, darum ist das Format auch so offen gestaltet, ein kurzer Input, ein paar Fragen der Gastgeberin, des Gastgebers und dann geben wir die Fragen ans Publikum, dass wirklich jeder in seinem Bereich und auf seinem Niveau abgeholt oder andocken kann und hier Fragen stellen kann. Was spannend ist, ist verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen und jeder geht aus seiner Perspektive auf die Frage zu und bis jetzt waren alles Gäste, die auch gut ihre Ideen, ihr Wissen transportieren und vermitteln können, ohne sich zu überhöhen oder ohne eine Distinktion so in den Vordergrund zu stellen.
Ich finde das extrem spannend und auch extrem wichtig, weil wenn man heutzutage so ein bisschen in Stammtische hört, beobachtet man leider auch seit der Corona-Pandemie eine zunehmende Wissenschaftsskepsis oder zumindest ein Wissenschaftsdesinteresse. Wie erlebst du das im Kepler-Salon?
Ich erlebe es so, dass der Gutteil der Gäste entweder sehr kritisch ist, wenn jemand skeptisch ist, sprich, dass durchaus dann auch zu Diskussionen innerhalb des Publikums kommt. Ja, einer meldet sich zu Wort, das ist alles sehr läuft sehr kultiviert ab. Wir haben so einen Mikrofonwürfel, man meldet sich, die Gespräche sind moderiert. Und dennoch gibt es immer wieder Fragen, wo du dann sofort merkst im Rest des Publikums so, und da wird es dann spannend, wenn so verschiedene Meinungen aufgegriffen werden von der Moderatorin, von der Gastgeberin oder auch vom Gast und das dann wiederum eingebunden wird in das, was er referiert hat und was halt gerade dieses aktuelle Thema ist. Und wir haben sehr politische Themen, wir haben sehr gesellschaftsrelevante Themen. Also es sind selten Vorträge oder Impulse oder Inputs, wo es um irgendwelche speziellen quantenphysischen, astronomischen, physikalischen, diffizilen Dinge geht, sondern, und selbst wenn es so ist, wird es so vermittelt, dass ich sagen kann, okay, das holt mich ab, ja. Wie funktioniert der Algorithmus? Hatte ich selbst eine persönliche Begegnung, wo es mir erklärt, wie man gedacht hat, wenn man das im Soziologiestudium einmal wäre, so simpel, ohne sich dabei zu überhöhen, erklärt hätte, hätte ich die letzten 20 Jahre was davon gehabt.
Direkt am JKU-Campus gibt es ja auch den Zirkus des Wissens, also eine weitere Manege der Wissensvermittlung für alle Altersgruppen, ein Theaterraum, der direkt am Campus ist. Gibt es da auch Kooperationen mit dem Kepler-Salon und bereichern sich diese beiden Einrichtungen auch?
Absolut bereichern sich die. Ich habe gerade heute ein Gespräch gehabt mit dem Zirkusdirektor, mit Ayran Berg, kam eigentlich von einem anderen Termin aus dem Rektorat und so schon fix zum Kepler-Salon und wir sind dann zufällig über den Weg gelaufen am Campus und haben gesagt, jetzt gehen wir noch auf ein Getränk gemeinsam, auch schon in Reflexion des ersten Halbjahres. Es gab hier einige Kooperationen schon, zum Beispiel Kamishi Bai zu Ada Lovelace, die berühmte Mathematikerin. Sie war eine Pionierin in dem Bereich und das war ein Projekt des Zirkus des Wissens. Und ich habe dann die Puppenspielerin, dieses japanische Figurentheater, ist ein Kamishi bei, der habe ich dann zu mir in den Kepler-Salon eingeladen und habe dann das Format, das es bislang nicht gab, Sonntagnachmittag bei Kaffee, Kuchen und Kamishi bei. Und es sind sehr viele Familien gekommen, es sind aber auch sehr viele ältere Damen und Herren gekommen. Es war interessant, auch welche Menschen sich für so ein Figurentheater, das eigentlich ab 6 Jahren war oder ab 8 Jahren, dafür interessieren und hier Zielgruppe sind. Und wir pflegen hier immer, wo es inhaltlich und thematisch passt, die Zusammenarbeit, zumal wir ja mit diesen beiden Referaten in der Abteilung für künstlerische Wissensvermittlung angesiedelt sind und uns dieses Wissen vermitteln bzw. Erlebnisse vermitteln oder Ereignisse vermitteln über die Kunst beiden ein großes Anliegen ist. Im Kepler-Salon ist es dieser Weg über die Philosophie, die Gesellschaft, die Literatur, die Politik, und im Zirkus des Wissens sind es wirklich die zirzensischen Künste, das Theater produzieren. Und ich sehe auch, dass der Zirkus sehr erfolgreich ist und viele Schulen anspricht. Also rein räumlich habe ich diese Möglichkeit gar nicht. Drum haben wir jetzt auch begonnen, dass, wenn ich sage, ich habe im Kepler-Salon ein interessantes Programm, das für durchaus mehr als 60, 70 Personen interessant sein könnte, dann spreche ich mich mit Ehrenberg ab und dann veranstalten wir das beispielsweise im Zirkus des Wissens.
Die JKU hat ja diese Wissensvermittlung in die Gesellschaft als großes Ziel auch ausgelobt. Man will sozusagen Forschung für alle verständlich und begreifbar machen und auch den Mehrwert und den Nutzen von Forschung für die Gesellschaft. Jetzt gibt es ja immer wieder Juristinnen, Soziologinnen, Technikerinnen, die sich im Zirkus des Wissens oder auch im Kepler-Salon engagieren. Inwiefern hilft da die Kunst, die Wissenschaft, die manchmal sehr sperrig ist, zu erklären oder auch zu vermitteln?
Ich weiß nicht, ob die Kunst die Wissenschaft vermittelt, sondern sie zeigt und stellt auf ihre Art und Weise einen Bezug zum Thema dar. Ein sehr gutes Beispiel war das Thema Demokratie, wo ich aus Kepler-Salon die Frau Dr. Monika Mokre eingeladen habe, eine Politikwissenschaftlerin aus Wien, und der Zirkus des Wissens ein Stück produziert hatte, ich oder wir, eine Soloshow zum Thema Demokratie, und die Theatermacherin kam auch zu diesem Kepler-Salon Abend und hat ihre Perspektive, wie sie ein Theaterstück gestaltet, wie sie als Regisseurin, wie sie als Theatermacherin an Demokratie herangeht und wie man dieses Thema im Theaterkontext darstellen kann. Und dann hat wiederum die Politikwissenschaftlerin was dazu ergänzt. Also es war ein sehr spannendes Gespräch, wie sich diese beiden Welten getroffen haben. Und ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum ich berufen wurde, das zu machen, weil einfach genau dieses Verbinden aus diesen verschiedenen Welten, die unterschiedlichen Disziplinen, eben genau meins ist, wenn mich einfach verschiedene Welten interessieren. In der Doktorarbeit ging es um Soziologie, Philosophie und Tanzwissenschaften. Also es sind auch drei sehr eigene Themen für sich und trotzdem haben sie wo zusammengefunden.
Da muss ich jetzt einhaken, wie kommt man von der Soziologie zu den Tanzwissenschaften?
Über das USI. Über das Universitätssportinstitut. Da habe ich gegen Ende meines Studiums, das muss ungefähr 2006 gewesen sein, erste Tanzkurse im zeitgenössischen Tanz absolviert und habe dort die Freude und die Lust an dieser Ausdrucksform für mich entdeckt. Das hat mich dann auch Jahre später an die Bruckner-Universität in Linz gebracht als außerordentliche Studierende. Und
als Tänzerin.
Genau. Und habe dort wohl 10 bis 12 Jahre älter als die anderen Studierenden dort dann doch immerhin ein Semester geschafft, außerordentliche Studierende im Bereich zeitgenössischer Tanz zu sein am Vormittag, und nachmittags war ich dann Uni-Assistentin an der Kunstuniversität. Da hat sich für mich in diesen Jahren der Tanz, vor allem der zeitgenössische oder der moderne Tanz, als mein künstlerisches Betätigungs-, aber auch Forschungsfeld entwickelt, und ich habe dann daraus, aus diesem Interesse dafür und vor allem wieder in der Kombination, und da kommen wir wieder zur Vermittlungsarbeit, zur Kulturvermittlung, ich habe mir gedacht, wie kann ich diese beiden Bereiche, was tue ich selbst gerne und wie kann ich das wissenschaftlich drauf blicken, und habe mir dann die Frage gestellt, nachdem ich eher weniger das Kunstschaffen selber angeleitet hat, sondern mehr die Sprache, die Vermittlung, das drüber sprechen über Kunst und Kultur, hat mich angeleitet und angetrieben, immer so diese Frage, wie kann ich was vermitteln, wie kann ich Partizipation schaffen, wie kann ich was transportieren, und also sozusagen diese Räume dazwischen und der Weg von einem, der etwas gestaltet, hin zum anderen oder zur anderen, die das rezipiert. Und daher war auch die Fragestellung, wie viel Sprache braucht der Tanz und wo sind die Grenzen der Vermittelbarkeit von Kunst? Also wo hört es auf, verständlich zu sein und man lässt wirklich nur den Tanz und die Körpersprache und den Raum, macht ja immer auch dieses Umfeld, wo etwas passiert, sehr viel mit dem Rezeptionsverhalten oder mit dem Ausdruck eines Stücks.
Und deine Schnittstelle zu all dem war ein Tanzkurs am USI?
Das war die Initialzündung anscheinend, genau. Ja, und das ist natürlich dann immer weitergegangen. Das wurde dann zu einem intensiven Hobby, insofern als ich dann auch eine Tanzpädagogik-Ausbildung in Linz und Wien an einem Tanzstudio gemacht habe und auch eine Atem-Coaching-Ausbildung, die nach wie vor sehr gut hilft. Also die ist, wenn man einen adoleszenten Sohn hat, auch durchaus praktisch, also im Lernstress oder im Prüfungsstress oder auch selbst so in Alltagssituationen. Also auch diese Verbindung aus Körper, Atmung, Haltung und das dann noch wissenschaftlich zu beleuchten, das war mir ein großes Anliegen.
Wie war diese Tanz-Community damals?
Da gab's von bis. Also da gab's die junge Frauen, die so Musical-Dance machen wollten oder Jazz-Dance oder so MTV-Dance. Das war so überhaupt nicht meins. Also sowas so mit Jazz-Dance und Step-Aerobic sozusagen aus den 80ern, das war überhaupt nicht meins. Meins war wirklich so das Ballett und der moderne oder zeitgenössische Tanz. Und spannend ist, dass mich dann auch dieses Vermitteln oder das Organisatorische, das Projektmanagement und der Tanz in Kombination nach Wien gebracht haben, wo ich das Management für eine internationale Tanzkompanie auch verantworte und genau.
Also das Fundament deines Lebens ist irgendwo die JKU, kann man das so zusammenfassen?
Ja, kann man durchaus sagen. Also es war eine sehr, sehr prägende Zeit, das auf jeden Fall. Und wenn ich zurückblicke, also es sind drei Dinge eigentlich. Also einerseits diese große Dankbarkeit, mir selbst auch dieses Privileg gegeben zu haben, aus dieser ökonomischen Sicherheit herauszugehen und zu studieren und zu lernen und zu sagen, was mich wirklich interessiert, dass dieser Weg, ich will nicht jetzt was werden, sondern ich will den Weg gehen, mich interessiert der Prozess. Und das ist auch, was ich vielen jungen Menschen, auch selbst als ich noch in der Lehre hier tätig war, mitgeben wollte. Studiert das, was euch interessiert, wofür ihr brennt, wo es eine Leidenschaft gibt, wo es eine Passion gibt und nicht das, wo der Markt sagt, man braucht jetzt mehr, sondern so wirklich dessen, was dich interessiert, weil es sind viele Jahre, die man mit dem Stoff, mit den Inhalten verbringt und ich bin überzeugt davon, dass man dann auch gut ist in dem, einerseits im Sinne eines Erfolgs, dass man gefragt wird, willst du bei der Studie mitarbeiten, willst du bei dem Projekt mitarbeiten. Es macht dann auch viel mehr Freude, wenn man was publiziert oder Abschlussarbeit schreibt, wenn es etwas ist, wofür ich brenne. Und dann kommen die Dinge auch zu einem, ja, dass man sagt, dass jemand fragt, willst du bei dem Projekt mitmachen, weil du bist ja da im Tanz oder du bist ja da im sozialen Engagement oder bei Umweltthemen aktiv. Und so kommen die Dinge dann auch zu einem. Und das ist wirklich so ein Appell oder eine Unterstützung auch, sich das zu nehmen und zu suchen, wofür man brennt, was einen interessiert, weil dann schürt es die Leidenschaft und dann geht's relativ einfach. Natürlich investiert man viel Zeit und Energie, aber es ist wesentlich leichter, wenn du etwas machst, was dir liegt und wo du Freude dran hast.
Was müsste man da als Professorin an der Uni oder als Dozent ändern, um dann noch besser durchzukommen? Dass Jugendliche wirklich sagen, wow, das ist richtig interessant. Derjenige, diejenige, die brennen dafür. Diese Passion, die du angesprochen hast.
Die kommt automatisch rüber, wenn der oder die Lehrende die selbst lebt und zeigt und offen ist im Dialog, Fragen beantwortet. Vielleicht geht einmal der Stoff nicht ganz so durch, wie man es sich vorgestellt hat. Das kann man dann vieles im Selbststudium nachholen. Aber wenn man Dinge gemeinsam verhandeln kann, also wenn man Fragen beantwortet und einen Raum schafft und eine Atmosphäre, wo sich die Leute wohlfühlen, wo sie sich trauen, Fragen zu stellen, wo man sie einlädt zum Dialog. Ich weiß, wie schwierig es ist. Du hast da einen Hörsaal mit 25, wenn es eine kleinere Gruppe ist, bis 300 Leute und du stellst eine Frage und es ist ein Schweigen. Und dann gibt es ein paar und dass man das nicht, also nicht auf sich persönlich bezieht, sicher tut man das am Anfang, ja, und man verändert vielleicht die Fragetechnik oder gibt Übungen, wo Fragen mitgebracht werden müssen oder sollen in Art Hausaufgaben, aber ich habe immer sehr gute Erfahrungen gehabt und es gibt immer die schweigen und eher ruhig sind, aber das das heißt nicht, dass die nicht voll bei der Sache sind. Also das kann sein, dass die nie sich zu Wort melden und am Ende eines Semesters kommen und sagen, das war der Wahnsinn, ich habe mir so viel mitgenommen, und ich sage dann drauf, sie haben nie irgendwas gesagt, sie haben sich nie beteiligt. Ja, ich mag das nicht so von anderen, aber wie sie da damals und im zweiten Monat und dann haben wir das und dann war das und wie wir dann wohin gefahren sind oder wie sie das Buch mitgebracht haben, da kommt dann so viel zurück, wo man sich denkt, wirklich, boah, das ist ein totales Geschenk, dass man gedacht hat, naja, das ist so eine schweigende Person, die interessiert das einfach nicht, sitzt hinten, sagt nichts. Aber dass das auch ein Irrtum sein kann. Also die Begeisterung von Menschen zeigt sich oft ganz unterschiedlich.
Also ich kann nur sagen, ich spüre deine Begeisterung total, mich steckt das voll an. Ich komme jetzt wirklich bald in den Kepler-Salon zu dir und besuche dich beim spannenden Programm. Es ist jetzt fast ein bisschen schwierig, nur um eine Überleitung zu finden zu einer abschließenden Frage. Ich versuche es trotzdem, und zwar, was erwartet denn die Gäste in den nächsten Monaten im Kepler-Salon? Kannst du uns da einen kurzen Einblick noch geben für alle Interessierten?
Ich freue mich, dass wir jetzt gleich ein 2-Monats-Programm präsentieren können. Das wird auch mittlerweile in der Stadt als gedruckte Version an verschiedenen Orten aufliegen. Immer sehr gerne auch auf die Webseite schauen. Wir haben im Gegensatz zu früher immer jetzt mehr Abende gleich online gestellt. Natürlich greifen wir aktuelle große Kulturereignisse und Jubiläen auf. 200 Jahre Anton Bruckner, 20 Jahre Bruckner Universität. Was mir auch sehr wichtig ist, ist eben dieses institutionelle Verschränken, dass man nicht nur sagt, das ist die JKU, die in die Gesellschaft hinausstrahlt, sondern auch diese Verbindung mit der Bruckner Universität, mit der Kunstuniversität. Genau, also in diesem Sinne ist es wirklich von Theater, Philosophie, Literatur, Politik, Gesellschaft, ein sehr breites Spektrum. Immer wieder wird auch das Klavier, das Wunderbare, das wir im Salon haben, eine Rolle spielen.
Der Kepler-Salon setzt ja immer wieder Schwerpunkte, unter anderem positive Zukunftsnarrative. Wenn man, so wie die Wissenschaft, so viel weiß, sieht man ja die ganzen Probleme, die ganzen Herausforderungen wahrscheinlich. Wie passt das zusammen? Was stimmt dir persönlich positiv?
Das ist eine tägliche Übung. Also ich nehme den Alltag als Übung, wie Emil Kraft-Dürkheim gesagt hat. Insofern ist es manchmal schwieriger, manchmal weniger schwierig. Innerhalb dieser multiplen Krisen, in der wir uns beschäftigen, ist es durchaus der Kepler-Salon, sage ich mal, ein Ort, wo Dinge passieren und stattfinden, die durchaus immer wieder Motivation und Hoffnung geben oder auch Antrieb geben, sich doch noch für etwas zu engagieren.
Muss man da Schwerpunkte setzen, um den Überblick zu behalten?
Es kann hilfreich sein in der Programmierung durchaus, dass man sagt, das ist einmal ein geopolitischer Schwerpunkt oder ein Monat oder eine Phase, vielleicht besser gesagt, ist positiven Zukunftsnarrativen wirklich so ganz konkret, welche NGOs oder welche Philosophen oder welche Literatinnen beschäftigen sich genau mit dem Thema. Also es ist durchaus gut, aber allein dieses, ich möchte Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur verbinden, das ist ja schon ein roter Faden. Also diese Hinwendung zu Menschen und dieses Vernetzende und immer wieder vor diesem interdisziplinären Auge, das ist ja auch schon ein roter Faden.
Das heißt, ihr müsst eigentlich ja schon ein bisschen voraussehen, was denn die Leute in den nächsten Monaten beschäftigen wird, welche Schwerpunkte man setzen kann.
Ganz genau,
oder
das
muss.
Ist ja auch der Auftrag einer Soziologin, sage ich einmal, zu sehen, welche gesellschaftlichen Entwicklungen gibt es gerade. Wir sind in so vielen Ebenen in einem Transformationsprozess, wohin auch sich dann alles transformieren möge. Wo bleibe ich handlungsfähig? Ich denke mir, das ist ganz wichtig. Wo kann man auch den Menschen Themen geben, um optimistisch oder, ja, wie ich gesagt habe, handlungsfähig zu bleiben oder engagiert zu bleiben. Man muss viel lesen, man muss tagesaktuelle Nachrichten verfolgen, immer wieder auch soziologische Studien oder Trends, wohin geht's? Es gibt es ja aus allen möglichen Bereichen. Und wie kann ich aus dem reagieren? Also allein, wenn ich mich mit Verlagen beschäftige, sehe ich, wie viel publiziert wird, wo Menschen ganz aktuelle Themen aufgreifen, und dann weiß ich schon, was kommt im Herbst.
Und was kommt bei euch im Herbst?
Sei noch nicht allzu viel verraten, aber es gibt immer wieder Bezüge auch zur JKU mit ihren Forschungsfeldern, sei es jetzt aus Biodiversität, Plastik, wie kann ich mit dem ganzen Müll umgehen, wie kann ich hier auch Verantwortung schaffen bei junger Bevölkerung, wie bringe ich das zusammen, Forschende und junge Menschen. Und wir haben ein super Wahljahr, wir haben auch ein super Kulturjahr, wir haben das Salzkammergut, wir haben 200 Jahre Anton Bruckner, 20 Jahre Bruckner Universität, Immanuel Kant wird 300 Jahre, Arnold Schönberg 150. Geburtstag, es gibt so viele Jubiläen und es gibt auch gleichzeitig so viele brisante Themen, die man schnell wiederum aufgreifen kann. Darum ist einfach so ein Schritt mit Vorausplanung auf 1-2 Monate im Salon durchaus angebracht, um auch immer wieder schnell auf aktuelle Themen reagieren zu können.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich glaube, es warten sehr viele tolle Veranstaltungen im Kepler-Salon auf alle Interessierten. Ich werde sicher mal vorbeischauen, Christoph, du?
Jedenfalls.
Dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Cornelia. Falls du dich für ein Studium an der JKU interessierst oder mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt, schreibt uns gerne ein E-Mail am podcast@jku.at. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Vielen Dank für die Einladung. Ciao.